Na, Herr Becker, Sie haben Halsschmerzen?
Ja, ich habe auch schon alles probiert.
Dann nehmen Sie jetzt das neue...
Weiben mit Wiese, Kurwa. Was denn sonst?
Willkommen bei Weiben mit Wisi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 14 von Weiben mit Wisi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Tomasz Wiskowski, aka Wisi Main.
Yeah!
Ich bin hyped, Freunde. Ja, es war mal wieder ordentlich was los seit dem Release der letzten Folge mit meinem Corona. Die Zahlen sind natürlich noch ein Stückchen besser, wenn der berühmte Bratello vorbeischaut und seine Connections spielen lässt, um Vibe mit Wisi ein wenig zu verbreiten. Denn, seien wir ehrlich, Klo hat auf Insta 30.000 Follower, auf Twitter fast genauso viele und er hat es nicht wirklich nötig, meinen Podcast als Karriereleiter zu nutzen. Daher denke ich, dass Kloronas Sohn im Bushido-Style später mal sagen wird, sein Vater war ein Ehrenmann. So, aber die wohl wichtigste Nachricht der heutigen Folge ist, dass euer Boy Wisi Guapo nicht mehr auf dem Markt ist. Denn seit Freitagnacht läuft ein Intermezzo zwischen dem polnischen Podcast-Player und German Canyon Queen Steph von 16 Bars. Die Hochzeitseinladungen werden rausgeschickt, as we speak, Freunde. Nein, for real, ich saß Freitagabend mit meinem Bro Max am Bismarckturm auf der Südhöhe. Weiß auch nicht, warum ich jetzt so spezifisch werde. Jedenfalls haben wir zu einem wunderschönen Panorama-Paar Tiske Radler vernichtet und dann plötzlich auf meinem iPhone-Display erschien folgende Nachricht.
I am Steph Always hat dich in ihrer Story markiert.
Hä? Hab ich mich verlesen oder ist das so ein Troll-Account, der mich klauen möchte? Na, for real, Steph Bay hat wirklich Klo und mich verlinkt und den Abschnitt hochgeladen, wo wir über ihre fantastische Arbeit sprechen und hat sich dann in den Vibe mit Wisi DMs für die Wertschätzung bedankt. In meinen Instagram-Privat-DMs aber landeten ein paar Herzaugen-Emojis und man munkelt, es sei der Satz gefallen, wie süß bist du denn? Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, aber jetzt ist es endlich soweit. Ich nicke auch gerade so mit dem Kopf, bin auch krass am Viben. Ich stelle mir vor, wie eine Horde von meinen Jungs laut Wisi, 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 Wisi brüllt. Also, liebe Grüße an Steph, die ihr Glück wahrscheinlich noch gar nicht fassen kann. Mazel Tov. Dann hat auch Milos Milosavic den Podcast verlinkt, weil wir ja über seine grandiose Leistung bei den Shindy-Videos gesprochen haben. Er meinte, wir wären auch die Ersten gewesen, die seine Arbeit in den Medien gefeiert hätten, was bei mir dann wieder für Verwunderung über die deutschen Rap-Medien sorgt. Also irgendwie werden Künstler und ich lasse jetzt Rapper mal außen vor, irgendwie werden Künstler und ihre Visionen in Deutschland nicht ausreichend wertgeschätzt. Was ist denn mit den Videoteams? Was ist mit den Regisseuren, den Creative Directors und den Covergestaltern, die jedes Jahr fantastische Arbeit leisten? Ich weiß, diese Industrie lebt von Skandalen, von Beef und Zuhörerfragen, wie findest du Rapper X oder wann kommt Teil 46 von CCN? Aber kommt mir jetzt nicht mit diesem Ja, aber das bringt ja keine Klicks-Argument. Wenn ihr für jede lauwarme Beef-Story ein Interview oder einen interessanten Bericht über eine weniger beachtete kreative Persönlichkeit erstellen würdet, dann wäre vielleicht, wirklich vielleicht, auch der kollektive Hip-Hop-IQ in diesem Land höher. Aber was weiß ich schon. Trotzdem, ich freue mich, dass Vibe mit Wisi auch von ein paar größeren Persönlichkeiten in der Szene wahrgenommen wird, denn das zeigt mir, dass ich irgendetwas richtig mache. Getragen auch von diesem Wochenend-High hatte ich dann auch eine ruhige Woche, aber ja, ich muss mich auch ausruhen, denn was steht mal wieder an diesem Wochenende? Ganz genau, eine Geburtstagsfeier. Ihr wollt mich doch ermorden, Leute. Wirklich, ihr wollt mich doch killen, ey. Aber mein Bro Robert, beste Grüße, der feiert eine James-Bond-like Hausparty mit den feinsten Flaschen, die ein Kühlschrank verstecken kann und auch mit einigen bezaubernden Grazien, die nicht nur die Moral der Gäste hochhalten sollen. Andererseits feiert ein prominenter Vibe mit Visi-Gast ebenfalls dieses Wochenende Geburtstag. Niemand Geringeres als FrenchRap.de CEO und Erfinder der Big Baller Energy, Lil Sosa. Er feiert diesen Samstag Geburtstag, daher würde ich allen empfehlen, dem guten Frero zu huldigen und ein paar nette Worte zukommen zu lassen. Der Bruder haut sich wirklich jeden Tag ins Zeug, damit ihr den frischesten Content zu französischem Rap auf Deutsch bekommt. Und diese Woche ging ja auch ein French-Rap-Turnier an den Start. Über die Stories konnte man jeweils zwischen zwei Rappern entscheiden, um abzustimmen, wer der beliebteste französische Rapper in Deutschland ist. Zwei Runden sind jetzt durch. Buba ist zum Glück zweimal weitergekommen. Wäre er nicht weitergekommen, dann hätte ich den Podcast eingestellt. Nein, Quatsch. PNL ist großer Favorit auf der einen Seite. Ich glaube, auch Jul wird da mitmischen. Ich bin gespannt. Am Samstag geht die nächste Runde weiter. Also Leute, geht auf friendship.de und votet mit. Ihr wisst ja auch, wer meine Faves sind. Ihr wisst, wie ihr abstimmen solltet. Ansonsten verrät mir auch Sosa, wer für wen abgestimmt hat. Und spätestens dann seid ihr sowieso alle unten durch. Sosa wurde diese Woche auch von einem renommierten Hip-Hop-Medium angeschrieben, die aufmerksam auf seine FrenchRap.de-Seite geworden sind und jetzt seine Expertise gut gebrauchen könnten. Und auch wenn das jetzt bedeutet, dass der Junge ein brutales Sellout wird, dann soll er sich seine Dienste wenigstens ordentlich vergüten lassen. Ja, großer. Gönn dir das Moolah auf jeden Fall. Du bist nicht wegen Geld gegangen. Von einem Medium zum anderen, und zwar Film, denn heute haben wir unsere erste filmspezifische Folge und nein, die 365-Tage-Review zählt nicht dazu. Ich hatte die Idee schon länger in den iPhone-Notizen und weil leider Gottes mein Gast, mit dem ich heute über das neue Favorite-Video reden wollte, kurzfristig absagen musste, so ist es schon heute Zeit für Viben mit Visi, Underrated Hood-Filme, Teil 1. Ich habe für die heutige Folge 5 Filme ausgesucht, die zwar nicht komplett unbekannt sind, aber eben nicht denselben Status wie Boys in the Hood oder Menace to Society oder La Haine haben. Aber alle 5 Filme haben für mich mindestens ein Element, was sie interessant oder sehenswert macht. Sei es die Schauspielerleistung, sei es die Cinematography oder eben der Soundtrack. Ich hoffe jedenfalls, dass da ein paar Filme dabei sind, die ihr noch nicht gesehen habt und die ich euch mit meiner absoluten Engelstimme schmackhaft machen kann. Let's go!
Sunset Park. You gotta represent.
It's like butter, baby. Ah, yeah. So you better believe that.
Platz Nummer 5. Sunset Park. Sunset Park ist ein Sportfilm aus dem Jahre 1996 und handelt von einem Highschool-Basketballteam aus Sunset Park, einer Nachbarschaft in Brooklyn. Die Hauptrollen spielen Rhea Perlman, das ist im echten Leben die Ehefrau von Danny DeVito, die hier eine Highschool-Lehrerin spielt, und Onyx-Rapper und New York-Legende Fredro Starr, der einen jungen Basketballspieler verkörpert. Es ist auch eine der ersten Performances von Terrence Howard, den ihr alle aus Hustle and Flow kennt. Phyllis, und so heißt die Lehrerin, sie braucht Geld. Ja. Der normale Job als Lehrerin reicht nicht aus und eines Tages sieht sie eine Anzeige für einen Job als Trainerin eines schwarzen Basketballteams. Obwohl sie kaum etwas über Basketball weiß, beschließt sie, den Job anzunehmen und gerät schon am ersten Tag in Konflikte mit ihren Spielern, die ihr einfach nicht vertrauen wollen. Dazu kommt noch ihre Lustlosigkeit und offensichtliche Inkompetenz, die den Schülern gehörig gegen den Strich geht. Im Laufe des Films aber wächst ihre Sympathie für die Spieler, da sie sie immer mehr als Menschen wahrnimmt, die die typischen Straßenkids-Probleme haben. Schnell wird sie zur Ansprechpartnerin und Vertrauten und es winkt auch bald die Chance, das Endspiel im berühmten Madison Square Garden zu erreichen. Der Film, ganz ehrlich, ist sicherlich kein Meisterwerk, aber hat auf Rotten Tomatoes nur 13%, was eine absolute Schande ist. Also generell Rotten Tomatoes, komplett bescheuert die Seite. Jedenfalls kennt man die Geschichte auch von vielen Sportfilmen und diese Handlung, dass jetzt eine weiße Lehrerin kommt und die schwarzen Jugendlichen zum Erfolg führt, ist auch so ein bisschen White Savior Bullshit, aber und das ist wirklich ein großes Aber, der Film ist so ein richtig guter Hangout-Movie. Ich habe den zum ersten Mal mit einem Kumpel gesehen, da war ich 16, so richtig typisch Samstagabend unterwegs gewesen, um 3 Uhr nach Hause gekommen, gepennt bis sonst wann und dann aber sich schön eine Schüssel Zinni-Minis machen und Hood-Filme gucken. Genauso, das war die Jugend und ich habe immer noch beste Erinnerungen auch an den Film. Und es ist auch ein wirklicher Hangout-Movie, den kann man mit seinen Bros schauen, den kann man so entspannt beim Chillen schauen. Man wird da so richtig in das Brooklyn der 90er Jahre reingeworfen und das macht auch einfach unheimlich viel Spaß. Die Besonderheit aber ist der richtig gute Soundtrack. Also Ghostface Killer vom Wu-Tang Clan hat hier einen seiner ersten Solo-Songs drauf und vor allem Mobb Deep, die den Track Back At You beigesteuert haben, ja... Das ist ein absoluter Classic, der passt doch perfekt zu einem Sommertag in New York City und der gibt dem Film nochmal so einen ganz speziellen Platz.
Ever feel like your luck's running out, man? Lately I've been feeling like my luck's been running out.
I'm kicking and I want you to do it with me. Me and my friend need to get into a detox today.
You got to have a Medicaid card to get into the program.
To get temporary Medicaid, you got to go to the new office.
Take a seat. Your name will be called.
Temporary Medicaid cards are issued only for medical necessities.
Why is everything such a hassle with you guys, huh?
Your number has already been called, sir.
Yeah, well, I was in the bathroom.
You'll have to take another number.
What?
Better go on and get this out of my face, man, before I shoot him.
Platz 4. Gridlocked. Voll drauf. Gridlocked ist eine Satire-Slash-Komödie aus dem Jahr 1997 und einer von 3 posthum-releaseden Filmen, bei denen Tupac die Hauptrolle spielt. Gridlocked dreht sich um 2 drogensüchtige Musiker, einmal Ezekiel, genannt Spoon und gespielt von Pac, und Alexander, genannt Stretch, gespielt von Tarantino-Liebling und Hollywood-Star Tim Roth. Der Film beginnt damit, dass ihre gemeinsame Freundin Cookie eine Überdosis erleidet und im Krankenhaus in einen komatösen Zustand fällt. Das veranlasst die beiden Männer jedoch dazu, sich in eine Entzugsklinik einliefern zu lassen. Aber ständig werden die Jungs aufgrund von Formalitäten abgewiesen. In dem Film ist alles sehr skurril und die Situation wird immer schlimmer, weil sie parallel dazu auch von der Polizei verdächtigt werden, einen Mordfall begangen zu haben. Es ist einer von diesen Filmen, bei denen ein Tag gezeigt wird, an dem alles schiefläuft. Vor der Polizei flüchten, Dokumente besorgen und so weiter. Plötzlich müssen sie beweisen, dass einer von ihnen AIDS hat, damit er überhaupt eine Behandlung kriegen kann. Da wird dann wieder rumgelogen. Und ja, der ganze Film ist voll von diesen crazy Momenten, von diesen verrückten Instanzen. Die beiden sind auch ständig am Rumlaufen, am Rumrennen, einmal flüchten, einmal um Sachen zu besorgen. Die Energie ist wirklich absolut spürbar und das Besondere an dem Film aber ist wirklich Tupac. Das muss man auch mal sagen. Der Gute stiehlt die Show mit seiner Präsenz. Der hat einfach so eine richtige Star-Quality in dem Film. Eine unfassbare Ausstrahlung und man merkt, warum der Tod von ihm, jetzt mal abgesehen von seinem Rap, das müssen wir gar nicht drüber reden, aber einfach von ihm als Figur in der Medienwelt so eingeschlagen hat, so bitter war. Also Park war in so vielen Bereichen einflussreich. Ich meine, er ist mit 25 gestorben und hatte, was weiß ich, schon 700 Songs gemacht und zig Filme. Bro, ich habe einen Podcast so. Aber gut, ne? Das ist der Unterschied zwischen mir und Park. Ne? Der Film geht 87 knackige Minuten und auch wenn er nicht direkt diesen Ghetto-Hood-Bezug hat, so zeigt er trotzdem, mit welchen Schwierigkeiten Schwarze bei Behörden zu kämpfen haben.
Yo, you my man or what?
Me and Midget, we were restless, just burning to catch up on something.
Yo!
Why don't you come take a ride with me?
I ain't getting in no stolen car, doing
that
no donuts,
no
or whatever y'all.
Nah.
Mm-hmm.
So what we did was take rides.
What's up, baby?
Even if it was a BMW, a Camry, if it was a Lexus, Benz, it was all good. We just wanted to drive, man.
Platz 3. New Jersey Drive. New Jersey Drive ist ein Film aus dem Jahre 1995 und einer der wenigen Filme, die sich mit Joyriding beschäftigen, Also das Rumfahren mit einem gestohlenen Auto einfach so zum Spaß und ohne größere Ziele oder Absichten. In Deutschland nennt man sowas unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs laut § 248b im StGB. Aber da müsst ihr mal die liebe Selma fragen von Zwischen Chai und Schwestern. Die weiß sowas besser als ich. Der Film spielt in Newark, New Jersey, lange Zeit bekannt als Car Theft Capital of the World, also die weltweite Hauptstadt von Autodiebstählen. Da geht es um den 15-jährigen Jason sowie seinen Bro Midget, die in New Jerseys Auto stehlen, um damit zum Spaß etwas durch die Gegend zu fahren und sie dann wieder an Dealer weiterzuverkaufen. Das zum Teil fahrlässige Rumfahren gibt ihnen einen absoluten Kick und als sich dann aber herausstellt, dass das nächste Modell ihres Diebszugs ein Polizeiwagen ist, startet Roscoe, ein böser Polizist, einen persönlichen Rachefeldzug gegen Jason und seine Jungs. Es werden Fallen gelegt, es werden Waffen gezückt und es geht sehr schnell um Leben und Tod. Interessant bei New Jersey Drive finde ich, dass ja, die Chemie zwischen den drei Jungs, die spielen alle so, als hätten sie schon ihr Leben lang Autos geklaut. Ja. Und klar, ja, man muss auch so sehen, die Cops sind alle weiß in dem Film, die Jungs natürlich schwarz und passend zu den aktuellen Geschehnissen, natürlich liegt da Spannung in der Luft. Aber ich finde auch, und ich glaube, das war auch die Absicht vom Regisseur, der Film zeigt eher, wie ein leeres, bedeutungsloses Leben jemanden in Schwierigkeiten bringen kann. Ich hatte viel Spaß an dem Film, er hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es gibt ihn leider nirgendwo zum Streaming, beziehungsweise gibt es ihn schon zum Streaming, aber das ist dann auf Seiten, die ich euch hier nicht empfehlen kann. Sonst bringe ich mich in Schwierigkeiten. Genau wie die Hauptdarsteller von meinem nächsten Film, und zwar Masite Wakrake. Masite Wakrake, in Deutschland bekannt als brennender Asphalt oder Kraxite, also 6T geschrieben. Das ist der einzige französische Film auf der Liste, aber auch der wahrscheinlich am meisten unterschätzte Film auf dieser Liste. Ich weiß, ihr kennt alle La Haine, aber niemand spricht jemals über Kraxite. Der Film aus dem Jahre 97 spielt im Banlieue von Meaux bei Paris. Ich glaube, das ist Area Code 77. Und er handelt von drei Freunden namens Arco, Malik und Mustafa, die sich weder von der Polizei noch vor Konsequenzen fürchten. Bei ihnen dreht sich alles um Kämpfen, um Rappen, um Ärger machen und verhaftet werden. Während ihre älteren Brüder namens Jeff, GM und Pete sowie Hamuda trotz Arbeitslosigkeit versuchen, legal durchs Leben zu schlagen. Als es dann aber nach einer aufregenden Hip-Hop-Party zu einer Schießerei zwischen rivalisierenden Gangs und der Polizei kommt, bei der eine Person stirbt, dann dreht das ganze Banlieue durch und der Asphalt brennt. Der Film wurde in Frankreich lange kontrovers aufgenommen, weil einige der Protagonisten Marx lesen, ja, Karl Marx, und die Attacken gegen die Polizei ganz klar mit einer tiefroten Einstellung passieren. Aber der Film ist nicht nur politisch interessant, sondern auch interessant für jeden, der wissen will, wie die Stimmung in den Pariser Blocks der 90er war. Ich meine, klar, man sieht das auch bei La Haine, ohne Frage, aber La Haine ist schon so ein stilisierter, fast schon künstlerischer Film, wo so viel abgeht. Ich würde sagen, Masite Wakrake ist da noch ein bisschen, hat da noch mehr so realistischen Edge. Mein Gott, klingt das prätentiös, aber ist so ein bisschen näher dran als La Haine, obwohl, wie gesagt, La Haine ist das absolute Meisterwerk und auf diesem Level ist Kraxite auf keinen Fall. Aber wie gesagt, die Realität der Szenen begeistert mich und man merkt halt auch wirklich so eine Energie, die von dem Film ausgeht. Das macht auch viele von diesen Hood-Filmen überhaupt aus. Du hast die Jugendlichen und du hast einfach diese Energie, diese Wut, diese Lust, irgendwas verändern zu wollen. Ich glaube, wenn du das durch den Film mitbekommst als Zuschauer, dann weißt du, dass der gelungen ist, weil wenn irgendwie ich Hood-Filme sehe und es ist alles so ein bisschen, es ist so ein bisschen belanglos, dann merkst du schnell, okay, das wurde hier wurden einfach nur ein paar Schwarze hingestellt, man hat die übliche Prise an Gewalt, Kriminalität und ein paar Teddys genommen, so. Ich glaube, das kann man durchschauen und ich finde zum Beispiel bei Masite wa Kraki, auch weil er jetzt kein Hochglanzfilm ist, da kommt so ein bisschen diese grimy, diese Street-Attitüde viel mehr durch. Ich habe den Film selbst vor wirklich vielen Jahren auf so einer gecrackten DVD auf Französisch gesehen und konnte die DVD auch und den Film auch nirgendwo finden. Aber siehe da, Freunde, Amazon fucking Prime hat ihn mit deutschen Untertiteln in der Mediathek. Wenn ihr Prime habt, dann gönnt euch auf jeden Fall. Ich war geschockt. Ich habe das jetzt in der Recherche nochmal gesehen. Ich dachte, was zur Hölle? Ich habe richtig Bock, den dieses Wochenende wieder zu gucken, um zu sehen, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht ist der komplett überbewertet, aber ich habe richtig Lust, mir das anzugucken und zurückgeworfen zu werden in andere Zeiten. Berühmter als der Film ist aber der Soundtrack von Masite wa Kraki, die wahrscheinlich bekannteste französische Rap-Compilation aller Zeiten. Passy ist drauf, eine Legende, Shuriken und Iyam sind drauf, und natürlich der Klassiker Retour aux Pyramides von den X-Men. Ein Song, der vor einigen Jahren vom Magazin ABCDR du Son, glaube ich, auf Platz 3 der größten französischen Rap-Songs aller Zeiten gewählt wurde. Also ein absoluter Classic, der sich auf dem Soundtrack befindet. Das Cover, wenn ihr wirklich im französischen Rap drinsteckt, vielleicht habt ihr das Cover schon mal gesehen oder vielleicht habt ihr die CD auch schon mal gesehen, als ihr im Fnac einkaufen wart. Sehr bekannt und als ich das erste Mal in Frankreich war, so Ferienaustausch, ja, eine Woche Straßburg, eine Woche in Dresden, bin ich natürlich zuerst dort in die Virgin Music Stores. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Heute gibt es nur Fnac gefühlt. Damals gab es noch Virgin Music Store. Reingegangen und habe natürlich sofort die ganzen CDs aufgekauft und ich habe immer das Cover gesehen, weil mit dieser großen Schrift, aber ich habe nie gewusst, was es ist, bis ich dann irgendwie ein paar Jahre später den Film gesehen habe. Auch selbst da, ich weiß, ich habe zwar den Titel gelesen, aber nie diese Verbindung hergestellt. Jetzt erst in den letzten Jahren durch den Artikel auch bei ABCDR haben sich in meinem Kopf endlich die ganzen Sachen so verbunden und zusammengesetzt und der Soundtrack lohnt sich, das ist natürlich für die Leute, die sich für ein bisschen für French Rap Oldschool interessieren, aber der Film ist auf jeden Fall interessant für euch und jetzt auch auf Prime erhältlich.
Check it out.
Hey yo, you said you're gonna ditch this motherfucker. Ditch
it,
man.
You got it. All
We went straight to Tommy's house afterwards out in Jamaica Estates, just to cool out for a minute. I mean, I love this nigga's crib, man. It always reminded me what I wanted to have eventually. A fat new crib like his shit, one day.
We just wild a panini in there. In and out, nah, man, son. That shit was raw, kid.
Yo, check this shit out.
Splat mongol up against the motherfucking glass and all that shit.
Platz 1, Belly. Belly oder auch White Lines in Deutschland ist ein 1998 erschienener Film von Musikvideolegende Hype Williams. Also, Freunde, wenn ihr nicht wisst, wer Hype Williams ist, dann also entweder get the fuck out of here oder ab zu YouTube und einige der legendärsten Rap-Videos aller Zeiten gucken. Das ist Allgemeinwissen, Freunde, wirklich. In Belly als Hauptdarsteller agieren DMX als Tommy Burns und Nas als Sin, die im Queens von 1999 eine Gang führen, Clubs überfallen und Drogen schmuggeln. Der Film verfolgt beide Figuren, wie sie halt immer mehr im Sumpf des Verbrechens absinken, sich aus den Augen verlieren und irgendwann auch wieder zueinander finden. Nas als Intellektueller und DMX als kompromissloser Gangster. Es gibt viele, die Belly abtun so ein bisschen als 90-minütiges Musikvideo. So, die sagen, ja, In Amerika sagt man Style over Substance, also viel mehr visuelle Aspekte als dann wirklich Plot und Story. Und auch wenn das in gewisser Weise stimmt, muss ich sagen, dass ich diesen Film liebe. Also Leute, ich liebe diesen Film. So. Und ich verstehe auch nicht, warum ich so lange gebraucht habe, Belly zu gucken. Also ich habe Belly, glaube ich, erst Ende 2018 gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, der hat sich jetzt in der Zeit bis heute zu meinem Lieblingsamerikanischen Hood-Film entwickelt. Also du hast Lion, klar, so, aber was aus Amerika kommt, ey, Belly ist richtig zu meinem Fave geworden. Und ich finde auch, ein Grund, warum ich den Film so lange nicht geguckt habe, ist, weil die Kritiken so ein bisschen durchwachsen waren. So. Ich weiß nicht, was er bei IMDb hat, 6,2 oder so. Das ist jetzt nicht katastrophal, aber ist auch nicht, wo ich sagen würde, shit. Ich gucke lieber jetzt Belly mit 6,2 Bewertung als Amadeus von Miloš Forman, wo du weißt, das ist halt einer der besten Filme aller Zeiten. So. Jedenfalls, ich bin absolut froh, dass ich dann den Film nachgeholt habe, denn es ist unglaublich. Also diese Intro-Szene, der Film beginnt mit einem Überfall auf einen Club. Diese Intro-Szene ist legendär. Wie diese Musik dort spielt, die blauen Lichter, also man sieht, wie die Jungs, wie die Gang dort in den Club reinkommt. Und es ist so richtig tief blaues Licht, auf denen die Augen erscheinen so weiß. Bro, das ist so dope. Das ist einfach so fresh und dope. Das ist einfach nice. So, und dann kommt diese Musik dazu, dieser Gesang, aber ohne Beat. Und oh, Leute, dann setzt auf einmal der Beat ein mit einem Geschehnis, was gerade in dieser Intro-Szene passiert. Leute, wirklich, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, gebt bei YouTube Belly Intro Scene ein und sagt mir, dass das nicht krass ist. Sagt mir, dass das nicht krass ist. Es ist auch wirklich filmisch ein wunderschöner Film. Ja? Also jeder Frame könnte als Bild an der Wand hängen und das liegt natürlich auch daran, dass Hype als geübter Musikvideoregisseur ein geniales Auge für Farben, für Licht und für die komplette Inszenierung hat. Also es gibt mehrere Szenen, die sich bei mir richtig in den Kopf eingebrannt haben und an die ich immer noch random denken muss. Also ich bin irgendwo unterwegs und plötzlich kommt mir eine Szene in den Kopf. Ja. Ich will nicht zu viel spoilern, weil ich finde, ihr solltet den Film sehen und ich hätte gerne Bock, Belly mit jemandem zu diskutieren, weil ich muss ehrlich sagen, der Film hat mich nicht losgelassen. Und ich habe irgendwie noch nie von einem meiner Freunde gehört, dass sie Belly geguckt haben. Und deswegen habe ich ihn auch hier auf Platz 1 gelegt. Zwar nicht, weil er für mich der meist unterschätzte ist. Ich glaube, viele Leute wissen oder haben von Belly schon mal gehört. Ja? Im Gegensatz zu Masite wa Krake. Aber einfach auch, wie sehr er mir persönlich gefällt. Deswegen würde ich ihn auf Platz 1 stellen, weil ich jetzt allein durchs Reden habe ich wieder Bock, den anzusehen. Also diese Anfangsszene und ah Mann, das ist auch der Unterschied zu diesen ganzen anderen Filmen. Die sind zwar sicher alle kompetent gemacht und haben ein interessantes Element, aber hier passt für mich wirklich alles. So. Die Inszenierung, ich finde auch die Storyline gar nicht schwach. Ich weiß nicht, also nicht jeder Film muss Inception sein, der sowieso böse overrated ist, aber nicht jeder Film muss hier ein Mindfuck-Ding sein mit drei Storyline-Ebenen und sonst was. Das ist so ein bisschen wie die Diskussion im Rap, so anstatt so ein bisschen geradlinige, geiler Song, der, ja, ist eigentlich genau wie die Diskussion im Rap, so. Magst du diese Vibe-Sachen, wo ich jetzt mir so einen Song von Monet 192 höre oder von Nav, nehmen wir Nav, so, wo du komplett so im Vibe drinne bist, wo es gar nicht drauf ankommt, wie der dort reimt, sondern wie es drauf ankommt, da kommt es drauf an, wie er den Beat nutzt, wie er den Raum, den Klang nutzt, so, und damit ein geiler Vibe entsteht. Oder die Leute, die sagen so, nee, ich will hier Silbenzähler Dreifachreime. So, das ist ein bisschen, ich meine, dass du beides auch vermischen kannst, geht klar, aber so ein bisschen ist die Diskussion hier auch. Ja. Und es gibt einfach Szenen, die werde ich mein Leben nicht vergessen, so wo DMX dann in Jamaika ist, weil er dort diesen Gangsterboss Ox trifft. Bro, erstens, wo haben sie diesen Schauspieler her, der Typ, dieser Ox, das ist, der muss auch in Jamaika richtiger Gangster gewesen sein, unglaublich, also ich habe den Film auf Englisch geguckt, an der Stelle waren auch ein bisschen die Untertitel nötig, weil er dann so mit diesem Jamaican Accent dort rumlabert, na, so Mama klart, so, damn, aber der Typ sieht brazy aus, ist so ein richtiger Badass und die Farben, Leute, die Farben, was soll ich euch sagen, also Hype Williams hat für mich echt ein kleines Meisterwerk gemacht, so, also gerade weil kein anderer Film so filmisch so interessant ist. Also die ganzen Perspektiven und so. Ich bin, ihr hört's, Leute, ich bin ein großer Belly-Fan. Ich will auch die Story und das, was passiert, nicht zu sehr spoilern. Ich finde auch die Dynamik interessant. Erstens, wie krass war DMX bitte schon 98 so? Seine Karriere ging auch in demselben Jahr los. Ich finde es interessant, dass er da schon Hauptrolle bekam in so einem größeren Film. Also die Entstehungsgeschichte würde mich ein bisschen mehr dazu interessieren. Ich meine, Nas war ja da schon wirklich, man kann ja sagen, legendärer Rapper. Er hatte da, was hat er released? Also Illmatic war draußen, It Was Written war draußen. So, der war schon eine feste Größe in New York. Dann DMX als junger, heißer Typ, 98, 99. Das waren die DMX-Jahre, da war er der Größte. Die Dynamik ist cool, so, weil ich kaufe das auch Nas ab, dass er so ein bisschen der zurückhaltende, intellektuellere ist und DMX eben so dieser forsche Typ, der sagt so, fuck it, ich will jetzt Drogen, ich will jetzt Kohle machen und so. Und ja, mega nice, ich liebe Belly. So, ich finde den Film fantastisch, ich will ihn gerne nochmal sehen. Ich finde, dass ein Film auch nicht sich nur über eine Story zu definieren hat. Und ich finde, dass hier ganz klar die positiven Sachen viel mehr im Vordergrund stehen als vielleicht die negativeren Aspekte, wobei die für mich persönlich nicht viel sind. Freunde, Belly für mich heute in der ersten Folge von Underrated Hood Films, also auf Platz 1, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, also die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich würde gerne mit euch mal drüber sprechen. Wirklich, ihr könnt mir auch schreiben, in die DMs sliden, wie man so schön sagt, und dann könnt ihr mir eure Meinung sagen zu Belly, falls ihr den gesehen habt. Ich bin ein großer Fan. Und, shit, bevor ich es vergesse, der Soundtrack. Also ich habe die Intro-Szene ja schon 80 Mal erwähnt, wo dieser berühmte Song kommt. Ich glaube, Kanye hat den auch gesungen mit seinem Jesus is King da Gospelchor, wenn ich mich recht entsinne. Also entweder war es in dem Flugzeug, glaube ich, in diesem Flugzeug, wo er in diesem Chor saß, die haben das gesungen. Die haben diesen Song gesungen. Jedenfalls im Film kommt der überkrass, auch weil dieser Beatdrop so lange dauert. Und wenn er dann kommt, wirklich fantastisch. Und der Soundtrack ist dope, so, also DMX ist drauf, Nas ist drauf und da gibt es einen Song, der heißt Tommy's Theme von The Lox zusammen mit Made Men, und Made Men war früher die Gruppe von The Source Chefredakteur Benzino, der ja diesen großen Beef mit Eminem hatte. Aber Bro, der Song ist so krass, der Song ist so nice, das ist so richtig Late 90s New York Punchline Zerfickung, also wie Jada Kiss und Styles und Chic dort ausrasten, geisteskrank. Also da wird sich Punchline-mäßig der Ball zugespielt. Das ist so richtig grimy, New York-Player-Shit. Feier ich total. Das ist richtig krass. Also der Soundtrack, ich liebe den. Und Leute, guckt euch das Belly-Poster an. Das sieht doch so klassisch aus. Die haben sich klar inspirieren lassen von dem Scarface-Poster. Ich hab's hier noch in meinem alten Zimmer hängen. Ich guck grad drauf. Aber das Poster ist auch so iconic von Belly, Alter. Und come on, also DMX und Nas in den 90ern, fresher geht's nicht. Das ist so Crème de la Crème vom Ami-Rap. So. Puh, ja, jetzt haben wir es geschafft, Leute, ihr habt es geschafft. Belly, gebt mir Feedback. Oder falls ihr auch andere Filme geguckt habt, gebt mir Feedback. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Vielleicht findet ihr auch einen der Filme komplett behindert. Und dann bin ich dran schuld, dass ich euch anderthalb Stunden eures Lebens geraubt habe. Aber das sind meine 5 underrated Hood-Filme für die heutige Folge.
Yeah, it's in the building.
Ja, es ist mal wieder Zeit für ein paar Reviews und wir haben heute wirklich ein buntes Aufgebot an Styles. Große Alben sind jetzt nicht wirklich gedroppt, aber viele gute Singles und auch 2 interessante Longplayer/Mixtapes, die man, wie ich finde, auf dem Schirm haben sollte. Zuerst die wohl wichtigste Nachricht der Woche, Kanye West ist zurück. Und wie? Nachdem sein letztes Album Jesus is King eine böse Enttäuschung war und ich dachte, dass Trump Kanye sich endgültig in Zeugen Jehovas Kanye verwandelt hat, da kommt unser Yandy mit einem Geschoss um die Ecke, das keiner so richtig erwartet hätte. Wash Us in the Blood heißt die Single und featured Travis Scott. Dass ein Kanye-Video auch noch pünktlich zum Release kommt, das grenzt schon an ein Wunder. Der von Ronnie Jay und ich glaube auch von Kanye co-produzierte Track kommt komplett mit Preacher Samples, Jungle Drums und drückenden Tönen, die einen direkt wieder an beste Jesus-Zeiten erinnern. Die religiösen Referenzen und Texte sind geblieben. Ich meine, Kanye bittet hier um spirituelle Erlösung und die Reinwaschung der Künstlerseele durch das Blut Christi. Puh. Aber das Ganze wird mit so viel Energie, mit so viel Hunger vorgetragen, wie man es von Ye kaum noch gewohnt ist. Und ein Kanye, der Lust und Motivation hat, ist der beste Kanye. Wenn dann in der Bridge diese Priesteransprache-Samples wiederkommen, das knallt ordentlich rein. Auch weil das Tempo in dem kompletten Track angezogen ist. Also es gibt keine Verschnaufpausen, sondern richtig raw.
Easy.
Es wird auch wieder politisch, ja, passend zu den aktuellen Geschehnissen in den States, wenn Ye rappt Whole life being thugs, no choice selling drugs, genocide what it does, slavery what it does. Kanye spricht ja auch oft von mentalen Gefängnissen, von mentaler Sklaverei bei der afroamerikanischen Bevölkerung und ja, die ja seit Geburt an von der Gesellschaft gebrandmarkt wird und er sagt, seht her, wohin das führt. Im dritten Verse bringt Kanye dann seine beste Leistung, wenn er über sein Verhältnis zu den Medien rappt und er sagt, sie wollen nicht, dass Kanye Kanye ist. Sie wollen einen ruhigen Kanye sein, einen, den man gut vermarkten kann. Sie wollen die Interviews bearbeiten und die Interviews kürzen. Der Teufel ist ein Lügner und ich bin die Wahrheit. Damn. Also man kann über Kanye ja sagen, was man will, aber spannend ist er immer gewesen. Und dieser Song ist kein Hit im traditionellen Sinne, aber eine klare Rückkehr zu seiner alten Stärke. Auch wenn es unüblich ist, dass Kanye zu seinen alten Sounds zurückkehrt, so kann man die klare Verbindung zu dem Yeezus-Sound nicht leugnen. Also mich freut es sehr, denn ich bin ein großer Fan von Yeezus, das für mich nach all den Jahren nichts an seiner Power verloren hat und mit jedem Mal besser klingt. Das Video, oft mit Splitscreen, wie bei einem Brian De Palma-Film, zeigt hyperventilierende Frauen, Ausschnitte aus Worldstar-Fight-Videos und auch Szenen aus den GTA-Spielen. In der rechten Hälfte sieht man dann oft Kanyes Kopf, der von Visual Effects verzerrt wird, ganz ähnlich wie in dem Black Skinhead-Video von damals. Es ist einfach wieder radikaler, experimenteller, aggressiver. Und Leute, ich bin Fan davon. Ja, man weiß bei Kanye nie, aber ich hoffe, dass er dieses Momentum beibehalten kann und nicht wieder 8-mal sein Album verschiebt, um es dann mit einem Gospel-Schauspiel auszutauschen. Ansonsten, Kanye, komm in den Podcast. Ich bin nicht Sway, aber ich habe definitiv die Antworten.
Die Antworten
auf das Drängen der Fans hatten auch 88 Glam, denn das Duo aus Kanada, bestehend aus Derek Wise und 88 Camino, hat nach langer Wartezeit mal wieder ein neues Projekt namens New Mania released. Die beiden haben mehrfach mit The Weeknd zusammengearbeitet und waren auch seit 2018 auf seinem Label EXO gesigned. Die beiden wollten ihr musikalisches Schicksal aber wieder selbst in die Hand nehmen und sind auch wieder independent unterwegs. Das Cover von New Mania zeigt einen brennenden Wrestling-Ring und Leute auf Reddit meinten schon, dass das eine kleine Spitze an den EXO-Manager Cash sein soll, der ja ein großer WWE-Wrestling-Fan ist. Das Projekt klingt jedenfalls wie ein typisches EXO-Toronto-Rap-Release. Das ist so richtige Wave-Musik, die aus dem entstanden ist, was Drake und Abel damals aufgebaut haben. Oder sagen wir es anders, wenn du mir nur die Instrumentals von dem Release gezeigt hättest, dann wäre ich von einem NAV-Album ausgegangen. Also das ist an vielen Stellen fast genau derselbe Stil und bei einem Song wie Sitz, und ich feiere den wirklich, da hätte ich schwören können, dass der erste Part und die Hook von NAV sind. Aber es ist Camino. Also Leute, hört euch das an und sagt mir, ob ich falsch liege, aber das ist dieselbe Art von diesem monotonen Sing-Sang-Flow, den auch NAV gerne nutzt. Aber wie gesagt, Leute, kein Hate, der Song ist ein Banger. Wie so oft für mich muss ich auch hier bei den 18 Tracks meine Faves rauspicken, denn als Gesamtprojekt werden jetzt wirklich keine Bäume umgerissen, ne? Aber das ist halt Musik, bei der du im Auto sitzt, dich Fuego fühlst und die Mademoiselle auf dem Beifahrersitz bisschen Neck gibt, ja? Und dope Songs sind genug drauf. Meine Faves sind One Call Away, das zwar vom Style etwas herausfällt mit dem Gitarrensample, aber super catchy ist. Dann natürlich der Song Sitz, Hellcat und Sun Is Up mit diesem ganz miesen Gunner-Type-Beat-Banger. Und auch der letzte Song Drive hat mich gut gecatcht. Da sind für mich leider auch sehr viele Filler-Tracks dabei und gerade Dance For Me hat, der zweite Track, glaube ich, der hat mich richtig genervt, Freunde. Ich hasse diese Gameboy-Beats, bei Gott. Ich weiß nicht, welcher Genius sich dachte, dass es hart klingt, aber mir geht das schon bei Carti oder bei Uzi richtig auf den Latz. Also die Drums sind ja nice und die Melodien von den Stimmeinsätzen auch, aber mich zieht dieses Konsolengeklimper immer komplett raus aus der Experience, also bitte weniger Gameboy Beats, danke. Ansonsten, wenn ihr reinhören wollt, ihr macht mit den Tracks von 3 bis 7, also von allem, vor allem mit den Tracks 3 bis 7 macht ihr nichts falsch. Also die kann man sich gut und gerne geben im Auto, abends langfahren, ihr fühlt euch wie ein King. Kommen wir aber zu einem anderen King und zwar dem Mann der Stunde in Frankreich und der heißt Leto. Ich habe das Gefühl, ich spreche jede Folge über Leto. Aber der Typ ist halt auch gerade am Grinden, der ist am Hustlen, der ist am Abreißen wie kaum ein anderer in France. Erst die Solo-EP, dann letzte Woche, oder was ich letzte Woche reviewed habe, die PSO Thug-EP und jetzt endlich Paris, c'est magique, die Single zu seinem anstehenden Album Captain Cook. Und meine Güte, was ist denn das für ein Banger? Also Leto war ja schon seit 2015 ein Name in Frankreich, zum einen durch PSO Thug und zum anderen auch mit seinen Trapstar-Alben. Aber es scheint, als hätte er dieses Jahr besonders viel Hunger und Motivation, um sich als einer der führenden Rapper im französischen Rap festzubeißen. Paris est magique, also Paris ist magisch, ein Satz, der gerne über die Hauptstadt fällt und der auch ein Titel eines bekannten Songs von Nino ist. Leto in seinem Track erzählt aber vom Leben in seinem geliebten Panam. Drogen ticken, mit Big Drip aus dem Haus treten, seine Ops mit der Kalasch bedrohen und mit Trance hängen, die instantly feucht werden. Der ganz normale Tagesablauf in der Stadt der Liebe. Ne? Gerade die Hook geht super ins Ohr und hat auch eine Line für Formel 1 Fans auf Lager. Paris ist magisch, aber in unseren Vierteln herrscht Horror. Deutsches Auto, ich lenke es wie Schumacher. Marokkanischer Shit verursacht Erinnerungslücken. Ich komme so stark zurück wie Trevor in GTA. Ansagen. Ansagen, mon frère. Ansagen. Ich hätte das natürlich hier ein bisschen rapmäßiger vorlesen können, aber ihr habt's verstanden. Ich bin wirklich gehypt auf Captain Cook, denn wenn er wirklich dieselbe Qualität beibehalten kann wie auf Paris c'est magique, dann haben wir hier einen heißen, wirklich heißen Anwärter auf das French Rap Album des Jahres.
Ululululu, c'est la guerre sale pute.
Apropos French Rap Album, selbst wenn der letzte Freitag Flaute war, was Releases anging, so kam jedoch ein Album aus Frankreich, das ganz böse reingescheppert hat. Ich spreche vom Album Bratva des russisch-französischen Rappers Tovaritsch. Tovaritsch ist auch das russische Wort für Genosse oder Kamerad, aber eins ist sicher, der Junge will wirklich nicht dein Kollege sein. So viel steht fest. Tovaritsch ist wahrscheinlich der härteste Rapper im französischen Rap gerade. Sein Sound ist brachial und kompromisslos, die Beats knallen auf Sinti-Flächen durch die Boxen, frei nach dem Motto, je härter, desto besser. Es war mein Bruder Surreal to Fake, der mich auf Tovaritsch aufmerksam gemacht hat und mir ein Video aus seiner Bratva-Reihe zugeschickt hat. Bratva heißt so viel wie Bruderschaft auf Russisch, ist aber auch die Bezeichnung der russischen Mafia und allen mafiösen Vereinigungen, die aus den Ex-Sowjetländern kommen. Also ähnlich wie MHD es mit der Afro-Trap-Reihe gemacht hat, so macht es Tovaritsch mit den Bratva-Songs, von denen es mittlerweile 10 Teile gibt, die auch alle als Video herausgekommen sind. Zusätzlich sind noch 5 neue Tracks auf dem Album, aber ich habe vor Release, glaube ich, nur 3 oder 4 Bratva-Videos gesehen. Daher wirkte für mich oder auf mich wirklich fast alles neu. Und zu meiner Überraschung sind mir 2 bekannte Features drauf. Zum einen Oleg Sesh, ich meine, aufgrund seiner Herkunft auch eine logische Wahl. Und dann noch die polnische Rap-Legende Paluch, einer meiner All-Time-Lieblingsrapper, der auf Bratva Nummer 9 auch Sowjetski genannt, richtig gut mit Tova harmoniert. Der Opener Bratva 1, Perquisition, ist ein harter Brecher, der gut die musikalische Ausrichtung des Albums vorgibt. Tova Rich rappt vom harten Leben in 93 Saint-Denis, von Waffendeals, und er sagt auch Sachen wie: Wenn du mir was schuldest, dann weg mit dir und nenn mich nicht Bruder. Also es ist von vornherein klar, der Junge will nicht dein Freund sein. Eigentlich funktionieren hier alle Tracks nach demselben Muster. Düsterer Banger-Beat und Tovarit schlägt mit dem Kopf durch die Wand. Was jetzt für einen langweilig klingen mag, ist eigentlich tatsächlich erfrischend. Denn während der Rest der französischen Szene versucht, neue melodische Styles nach dem Afro-Trap-Karibik-Hype zu finden und weiterhin an Radiohits zu schrauben, so haut Tova mit so einer Konsequenz Kracher heraus, wie wir es echt seit besten Caris-Zeiten nicht mehr gehört haben. Hier ist kein einziger poppiger Track dabei, keine einzige Sing-Sang-Passage. Es ist wirklich Track für Track MMA-Fight-Musik. Und die Energie, die sucht seinesgleichens. Wie Tovarich auf Bratva Set, auf Bratva 7, Fuckly States einsteigt, komplett gestört. Und seine Message ist klar. Fick die Vereinigten Staaten, Kraft an alle Länder aus Osteuropa. Im Video, was übrigens genauso crazy ist wie der Song, wird auch ein Clip von Präsident Trump eingespielt, in dem er sagt, dass die USA viel stärker als Russland und die Sowjetunion sind. Das lässt ein Tova natürlich nicht auf sich sitzen, und so gibt es noch einen extra Song namens Fuck Trump, in dem er Donald noch ein paar nette Aussagen nach Hause schickt. Natürlich spielt Tovarich mit vielen russischen Klischees, und an einigen Stellen ist es für meinen Geschmack auch ein wenig übertrieben. Hier posieren mit einer Matrioschka, Kalaschnikows, Wodka ausschütten, eine eigene Merch-Klamottenlinie namens CCCP, also SSSR, die Sowjetunion, und dann natürlich auf dem Cover die Sowjetmütze mit dem roten Stern. Ja, aber wahrscheinlich wissen einige Franzosen aus den Banlieues nicht viel über Russland, und Tovarich bedient halt diese Klischees, bedient halt diesen Sowjetfilm absolut. Auf Bratva 2, also Teil 2, Que du Sal, dreht der Gute dann komplett frei mit Lines wie: Spiel mich ab in deiner verfickten Playlist oder ich zertrümmer dich, schau mich an, wenn ich dir die Hand reiche oder ich brech dir den Arm. Ei. Aber der liebe Michael, wie er im echten Leben heißt, hat auch ganz clevere Punchlines auf Lager. Denn im selben Song rappt er: Mama wollte, dass ich gute Noten nach Hause bringe, also habe ich Autotune draufgelegt. Ja, get it? Gute Noten in der Schule und gute Noten wie auf einem Notenblatt. Sheesh. Tovarich, du alter Lyriker, du. Ja. Abgerundet wird das Ganze aber wieder durch Sachen wie: Ich habe 3 Monatsgehälter in der Tasche, kommst du mir falsch, dann werden wir deine Mutter ficken, selbst wenn sie hässlich ist. Ja, ja, ich leite diese Message auf jeden Fall an alle weiter, die Auge auf Weiben mit Visi machen. Nein, kurz gesagt, das Album ist krank und knallt böse. Meine Lieblinge sind Bratva 2, 3, 7 und 9, PDM und der letzte Track Fuck Trump. Banger-Album. Dann aus Deutschland, ich habe nicht viele Singles verfolgt, ganz ehrlich, cool fand ich, was Jizzes da gemacht hat, zusammen mit Drill, Player, Hater, Dutch Valley und Noisy, die einen Song zusammen haben. Habe ich auch jetzt in die Vibe mit Wizzy Weekly Rotation Playlist reingepackt. Ich will ja das Ganze wieder aktuell halten, ich habe es aktualisiert, also ihr könnt jetzt reinhören, es sind wieder 15, 16, 17 neue Songs drin. Und der gute, alte, bekannte Miami Yassin hat ein neues Single-Video-Video-Single, einen neuen Sommerhit rausgebracht namens Ghetto Karibik. Und ganz ehrlich, ich feier's. So, irgendwie wirkt Miami auf dem Song auch lockerer, die Melodie geht super ins Ohr, man kann sich das gut geben. Ich habe natürlich wieder so ein bisschen einen Corona-Moment gehabt. Ich weiß nicht, wie sehr das gewollt ist. Wenn ich Miami tatsächlich bald wieder sehen sollte, werde ich ihn mal persönlich fragen, weil mich das sehr interessiert. Anfang von Part 2 auf Ghetto Karibik. Die ersten, ich glaube, 4 Lines oder so, oder 6 Lines, die ersten 4 Lines, die sind genauso gerappt, wie das Eus L'Enfoiré macht auf dem Mega-Hit Cap Da aus Frankreich. Hört bitte rein und gebt mir Feedback, ob ich mich da irre oder so, aber das ist die gleiche Art, den Flow zu machen. Dass er sich inspirieren lassen kann. Ich meine, wegen 4 Lines werde ich jetzt hier kein Fass aufmachen. Und, Bro, also ich habe lange genug selbst Musik gemacht. Ich weiß, wie schnell man dann sich Sachen aneignen möchte und denkt, ich bringe jetzt die deutsche Version davon. Aber ich finde es nur interessant. Vielleicht liege ich falsch. Vielleicht können mir andere Leute bestätigen, ob sie das genauso sehen. Es hat mich ganz schön dran erinnert. Aber das Video ist cool. Klar, ich meine, er sagt Lamborghini im Weiß und der Lambo ist schwarz, aber... Ja, Bro, ich werde jetzt wegen sowas nicht rumheulen. Ich finde, der Song geht gut ins Ohr. Die großen Klickzeiten sind vorbei und das meine ich jetzt nicht nur für Miami, ganz im Gegenteil, generell so die Zeiten, wo dann nach einem Tag 3 Millionen hast, das machen jetzt auch nur noch 2, 3 Künstler. Du hast das Gefühl, das war eine Zeit lang bei 10 Leuten so. Der Song hat jetzt was nach einer Woche irgendwie 700.000. Ist solide, klar, es ist jetzt nicht Bon Voyage-mäßig einschlagen, aber so ist das mit den Hypes, also bin aber auch kein Fan zu sagen, ja, dein Hype ist vorbei, ja, mein Gott, jeder Hype endet, also macht jetzt die Musik jetzt nicht unbedingt für mich schlechter, also irgendwann mal war auch ein 50 Cent etabliert, irgendwann mal war auch ein Lil Wayne etabliert, also so ist das, also die Leute haben trotzdem noch ihre Hörer, egal ob das jetzt ein 50 ist oder ein Miami Yassin, das sind zwar jetzt nicht demselben Niveau, was jetzt Bekanntheit und Klicks angeht, aber haben trotzdem ihre Hörerschaft. Also Ghetto Karibik fand ich cool, gefällt mir der Song, geht gut rein, kann ich mir eher geben als anderen Output in Deutschland. Ansonsten, ja, ich wollte ja eigentlich mit dem lieben, ich werde es jetzt einfach verraten, ich wollte mit dem lieben Mo at Herr von Ott über Favorite sprechen. Eigentlich sollte das Hauptthema der heutigen Folge sein, ein neues Favorite-Video ist rausgekommen. Ja, also wir wollten eine ganze Deutschrap-Folge machen, jedenfalls war das mein Plan. Favorite hat ja bekannt gegeben, das wissen einige von euch, dass er mit Rappen aufhört, denn er war die letzten, sagen wir, Wochen oder Monate bei einem jungen Record-Independent-Label namens 45 Records gesigned. Was soll ich dazu sagen? Es ist ein gemeinsamer Song rausgekommen, also die Arbeit, Zusammenarbeit wurde beendet, der Song wurde trotzdem hochgeladen. Ich habe 3 Tage Angst gehabt, das zu gucken. Jetzt musste ich das anklicken. Mann. Ich muss wirklich mal was sagen über Favorite, ja? Ich muss ja wirklich... Favorite war, ja, Anarcho-Rap-Koryphäe in Deutschland, Selfmade-Records-Legende, er hat ja seit Jahren bekannterweise mit schweren Drogenproblemen zu kämpfen und auch das letzte Album unter Selfmade Records war ja ein ganz böser Flop und ich habe dann immer mal wieder was mitbekommen, seien es dann die neuen Anläufe im Rap mit diesem Lutifa-Typen oder einfach nur der Fakt, dass Faith jetzt so einen höchst dubiosen Kinnbart trägt, der aussieht wie die Haarpracht von diesen Trollpuppen, diese Trolls-Puppen, die Anfang der 2000er so beliebt waren. Wie gesagt, der hat ja auch in diesem Hiphop.de-Interview mit Toxic, da war es klar, dass er schon sich auf einem absteigenden Ast befindet. Ich hätte mir halt nie ausmalen können, welche Ausmaße der schlechte Einfluss von Drogen, aber auch von diesen falschen Hintermännern haben könnte. Ja? Diese Punchline-Schlagabtauschzeiten mit Kollega, das hat mich sehr geprägt in meiner Jugend. Es waren tolle Zeiten, ich habe Faith ja auch wirklich immer gemocht. Aber Leute, diese neue Single mit diesem Ares von 45 Records, die Typen haben ja mehrere Videos hochgeladen, wo sie die Situation erklären, dass Faith sich nicht korrekt verhalten hätte und die Hintermänner da auch Haracats gemacht haben. Ich verstehe das alles und ich glaube, das sind auch nette Jungs. Aber Bro, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Also ich war wirklich, das hat mich jetzt die Tage lang richtig, richtig mitgenommen. Also ich war überfahren von Emotionen. Weil das war wie so ein Relikt, das ist so, als wäre ich wirklich ins Jahr 2010, 2009 zurückgereist, zu ganz, ganz schlimmen VBT-Rappers-in-Battle-Turnier-Zeiten, auch so Rappers-in-Forum und Rappers-in-Beat-Seiten, die ersten Songs, die wir damals aufgenommen haben, da haben wir auf den Rappers-in-Beat-Charts noch Sachen runtergeladen, Bro, und genau so klingt dieser Song, also ich war geschockt, wie man das machen kann, also Ares, das ist sicher ein lieber Typ, aber erstens, also der Rap-Part, Jesus Christus. Also, da muss man auch mal sagen, ne, Favorite als Drogentoter rappt die alle noch unter den Tisch. Ist eigentlich auch traurig. Dieser Part von dem Ares, also ich, Bro, wieso? Was? 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 Hä? Ich fühle mich selbst so, als würde ich gerade irgendwie so einen Drogenschock erleiden. Schaut euch das an. Ich habe keine Worte dafür. Also ich hab keine Worte dafür. Also auch wenn du die Studioaufnahmen siehst, gestern kam, glaube ich, so ein Behind-the-Scenes-Video hochgeladen. Also die wollen jetzt auch das irgendwie ausschlachten, dass Faith da war, was ich auch dann wieder ein bisschen komisch finde. Jetzt kommen doch die Sachen online, um dann noch ein bisschen Klicks abzugreifen. Jesus. Also diese Studioaufnahmen, ich wünsche den Jungs ja alles Gute, aber die Art, wie das dort gemacht wird, wie die aussehen und so, das ist echt, die hat jemand von 2009 her transportiert. Das kann mir keiner erzählen. Das ist so, als hätten die in einem Atomschutzbunker 10 Jahre gesessen und hätten 10 Jahre musikalische Entwicklung nicht mitbekommen. Null. Mit so verstaubten, nicht mal Snapbacks, verstaubten Fitted Caps von New Era und so, mit so komischen Gravuren und alles und komischen Frisuren und so Haifischzahnketten und so. Bro, what the fuck happened, Alter? Aber irgendwo verstehe ich die Jungs, wie arbeitet man mit einem unzurechnungsfähigen Drogensüchtigen? So? Also was mich auch geschockt hat, ist, wie stark Favorite da lispelt. Also du siehst es auch in dem Video, aber das war doch früher nicht so. Also Bro, also du verlierst auch durch diesen Drogenkonsum komplette Kontrolle über deine Nervenenden oder was? Keine Ahnung, was da passiert ist. Leute, mir fehlen die Worte. Das ganze Video ist wie so ein schlimmer Autounfall, bei dem man sich abwenden sollte, aber einfach nicht weggucken kann. Ja? Ich habe mich wirklich 3 Tage lang nicht getraut, das Video anzusehen. Jetzt habe ich es gemacht. Ich wurde von ganz, ganz schlimmen Gefühlen übermannt und ich wurde auch in Zeiten zurückgeworfen, die ich längst verloren geglaubt hätte. Ich hoffe, euch reicht das als Review. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Was zur Hölle ist passiert? An der Stelle aber auch, ich will mich nicht über Favorite lustig machen. Es ist wirklich traurig. Es ist sehr, sehr traurig, was mit diesem Menschen passiert ist. Ich wünsche, der findet seinen Frieden und findet wieder zur alter Stärke zurück und der kann sich von den Leuten lösen. Da brauchen auch die Leute nicht schreiben, ja, kann Kollege ihn jetzt nicht irgendwie hier so, Leute. Ich glaube, dass egal ob Kolle oder Slick da schon eine Zeit lang probiert haben, ihn am Leben zu halten, irgendwann ist auch zick, irgendwann ist auch Schluss. So. Und ich glaube, der muss sich selbst helfen. Puh. Ansonsten, Freunde, danke, dass ihr wieder dabei wart. Heute ein bisschen kürzere Folge. Ist auch richtig so, Leute. Ist auch richtig so. Ich muss mich ja noch vorbereiten auf einen Geburtstag. Das wird wieder mal crazy. Ansonsten, es steht viel an. Pop Smoke Album endlich draußen, Leute. Ich bin gehypt, ich freue mich drauf, auch wenn diese Woche natürlich der größte Fail des Tages war oder der größte Fail der Woche war. Virgil Abloh, der Creative Director von fucking Louis Vuitton, der CEO von Off-White, sollte das Cover designen vom neuen Pop Smoke Album und Freunde, der hat dermaßen reingeschissen, das war wirklich der Skandal der Woche. Sowas Peinliches sich zu erlauben, einfach bei Google das erste Bild von Pop Smoke genommen, ein bisschen komische Effekte drauf genommen, das ist also auch so schlecht, diese Ränder sind noch nicht mal ordentlich gemacht, Leute, ich kenne mich ja mit Photoshop nicht gut aus, das ist echt eine Sache, die ich mir vorgenommen habe fürs neue Jahr, aber ey, Leute, ich hätte was Besseres auf Paint hinbekommen, safe. Dann noch irgendwie ein paar Rosen und dann wirklich, die Leute haben ja schon die Jokes gemacht, als hätte man diese Pop Smoke auf das oder Time to be Alive Cover draufgeschmissen, dann noch so eine Rose drüber und bisschen Smoke-Effekt. Peinlich. Ich meine, gibt's ja auf Twitter das Video, wie das jemand in 40 Sekunden das Ding erstellt. Peinlich. Solche Leute sind führende Creative Directors von großen Konzernen, von den weltgrößten Marken. Ne? Also, wenn ihr jetzt noch immer glaubt, dass ihr was mit eurem Talent oder Nicht-Talent nicht erreichen könnt, ihr könnt alles schaffen. Ihr könnt alles schaffen. Ansonsten an der Stelle, danke fürs Zuhören. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns nächste Woche und ich möchte mit dem letzten Satz noch eine gute Freundin namens Sarah grüßen, meine polnische Schwester, die sich verlobt hat mit dem lieben Hassan. Also an dieser Stelle alles Beste. Wszystkiego najlepszego. Tylko zdrowia. Tylko szczęścia. Möget ihr für immer zusammen sein. Ich freue mich für dich riesig. Und wenn wir uns bald wieder sehen, dann geht die Pfeife auf meinen Nacken. Die Verlobungspfeife. Freunde, vibe mit Visi. Das war Folge 14. Fuck with me.
Folgt alle Viben mit Visi auf Instagram und Twitter. Wer nicht supportet ist, ein Bastino. Ah, busy.
Goodbye.